Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein paar Themen auf dem Tisch, die wirklich extrem spannend sind, weil sie zeigen, wie eng Technologie, große Summen und globale Politik miteinander verknüpft sind. Ich bin wie immer hier mit meiner geschätzten Kollegin. Hallo.
Hallo Tim. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben heute eine Mischung aus Robotik, einem der größten Tech-Riesen der Welt, und einer geopolitischen Wende, die wirtschaftlich gesehen ein echtes Beben auslösen könnte. Ich glaube, wir sollten direkt mit etwas anfangen, das fast nach Science-Fiction klingt, aber in China bereits knallharte Business-Realität ist. Es geht um XPeng.
XPeng, also eigentlich bekannt für ihre Elektroautos, aber hier geht es ja nicht primär um die Fahrzeuge selbst, sondern um eine ganz bestimmte Sparte, oder? Es geht um humanoide Roboter und die Zahlen, die man da sieht, sind ehrlich gesagt schon fast absurd.
Absolut, das ist genau der Punkt. XPeng plant gerade 700 Millionen Dollar an neuem Kapital einzusammeln. Und das Spannende ist, wer da mitmacht. Namen wie Alibaba und Tencent sind mit an Bord. Aber jetzt kommt der Teil, der einen wirklich stutzig macht. Die reine Robotiksparte von XPeng wird bereits mit 6 Milliarden Dollar bewertet.
Moment, warte mal. 6 Milliarden Dollar für die Roboter? Ich erinnere mich, dass das gesamte Unternehmen XPeng, also inklusive der ganzen Autoproduktion, nur mit 11 Milliarden Dollar bewertet wird. Das heißt, die Roboter machen plötzlich mehr als die Hälfte des Gesamtwerts aus?
Genau das ist es. Das ist ein Verhältnis, das man eigentlich nur als krass bezeichnen kann. Es signalisiert uns ganz deutlich, dass der Markt die Robotiksparte mittlerweile als den eigentlichen Werttreiber des Unternehmens sieht. Die Autos sind quasi nur noch das Beiprodukt oder die Basis, während die Zukunft in den humanoiden Robotern liegen soll.
Aber warum eigentlich? Ich meine, XPeng baut Autos. Warum sollte man glauben, dass sie plötzlich die Welt der Roboter beherrschen? Gibt es da eine logische Brücke, die wir verstehen müssen?
Die gibt es und sie ist technologisch gesehen sehr clever. Überlegt mal, was ein modernes Elektroauto eigentlich ist. Es ist im Grunde ein Computer auf Rädern. XPeng hat bereits eine komplette Plattform für Batterietechnologie, Elektromotoren und eine hochkomplexe Sensorik entwickelt. Aber der eigentliche Clou sind die KI-gestützten Fahralgorithmen.
Also die Software, die dem Auto sagt, wo die Straße ist und wie es Hindernissen ausweicht?
Genau. Und genau diese Algorithmen lassen sich fast eins zu eins auf die Steuerung eines humanoiden Roboters übertragen. Wer ein Auto sicher durch eine komplexe städtische Umgebung navigieren kann, der kann im Prinzip auch einen Roboter durch ein Lagerhaus oder eine Fabrikhalle steuern. Die Synergie zwischen autonomem Fahren und Robotik ist also kein theoretisches Konzept, sondern eine direkte technologische Fortsetzung.
Das ergibt Sinn. Man muss das Rad also nicht neu erfinden, sondern nutzt die bestehende Intelligenz der Autos einfach für eine andere Form des Körpers. Und dann kommen noch Alibaba und Tencent ins Spiel. Die bringen ja nicht nur Geld mit, oder?
Richtig. Die beiden Giganten bringen ein riesiges Ökosystem mit. Wir reden hier von massiver Cloud-Infrastruktur, hochkarätiger KI-Forschung und enormen Vertriebskanälen. In einem Markt, in dem humanoide Roboter eigentlich noch in den Kinderschuhen stecken, geht es gerade gar nicht darum, ob der Sektor wächst, das wird er, sondern darum, wer am Ende die dominante Plattform besitzt. XPengs Ansatz ist hier extrem kosteneffizient, weil sie ihre Automobilplattform einfach umnutzen, anstatt alles von Null aufzubauen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten sind dadurch teilweise schon amortisiert, also bereits eingespielt.
Das klingt nach einem perfekten Plan. Aber ich weiß ja, wie das im Finanzmarkt läuft. Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Was sind die Risiken? Ich habe gehört, dass die Xpeng-Aktie vor kurzem einen ziemlichen Knick gemacht hat.
Das stimmt leider. Die Aktie verlor am Vortag rund 10%. Und das Kuriose ist, das lag überhaupt nicht an den Nachrichten zur Robotik. Im Gegenteil, die Robotik-News waren eigentlich positiv. Der Absturz kam durch eher schwache Zahlen im Kerngeschäft, also bei den Autos. Mhm. Und das ist genau das Risiko. Das Autogeschäft muss die Robotiksparte finanziell eigentlich tragen, bis die Roboter selbst Geld verdienen.
Ah, verstehe. Also, wenn das Hauptgeschäft wackelt, wird es schwierig, diese teure Zukunftsvision zu finanzieren. Und dann ist da noch die Bewertung von 6 Milliarden Dollar für eine Sparte, die vermutlich noch gar keine nennenswerten Umsätze macht. Das klingt schon sehr aggressiv, fast schon riskant.
Absolut. Wenn die Robotikstrategie scheitert, würde das die gesamte Bewertung von Xpeng massiv unter Druck setzen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sie nicht alleine im Ring stehen. Tesla arbeitet mit Optimus an einem humanoiden Roboter. Es gibt Firmen wie Figure AI, OneX Technologies und jede Menge andere chinesische Startups. Der Markt ist total fragmentiert. Es ist also alles andere als sicher, ob der Hintergrund aus der Autoindustrie wirklich ein dauerhafter Vorteil gegenüber spezialisierten Robotikfirmen ist.
Ein spannendes Wettrennen also. Aber wenn wir gerade bei den großen chinesischen Playern sind, wir müssen ja über Alibaba sprechen. Die waren ja gerade noch als Investoren bei Xpeng im Gespräch, haben aber selbst eine Nachricht rausgegeben, die Anleger wohl weniger begeistert hat.
Oh ja, da geht es um richtig große Summen. Alibaba hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10 Milliarden Dollar angekündigt. Jetzt würde man ja denken, super, Alibaba investiert massiv in die KI-Infrastruktur, das muss doch gut sein. Aber der Markt hat sofort mit einem Kurssturz reagiert.
Warum ist das so? Warum wird mehr Geld im Unternehmen oft negativ gesehen, besonders wenn es für etwas Zukunftsweisendes wie KI ist?
Das ist ein Punkt, den wir kurz erklären müssen, weil er für viele Laien erstmal unlogisch klingt. Also es geht hier um die sogenannte Verdünnung. Stell dir vor, die Gewinne eines Unternehmens sind wie eine Pizza. Die Aktionäre besitzen jeweils ein Stück dieser Pizza. Wenn Alibaba nun eine Kapitalerhöhung macht, gibt das Unternehmen neue Aktien aus. Das bedeutet, es kommen mehr Leute an den Tisch, die ein Stück der Pizza wollen. Wenn die Pizza also nicht sofort viel größer wird, wird das Stück für den ursprünglichen Besitzer kleiner. In der Finanzsprache sagen wir, dass der Gewinn pro Aktie, also das EPS, sinkt.
Okay, ich verstehe. Die bestehenden Aktionäre haben also plötzlich einen geringeren Anteil am Erfolg, wenn keine neuen Gewinne generiert werden. Und die Investoren sind sich anscheinend nicht sicher, ob diese 10 Milliarden Dollar in die KI auch wirklich die gewünschte Rendite bringen?
Genau, es herrscht eine große Unsicherheit über den sogenannten ROI, also den Return on Investment. Man fragt sich, zahlt sich das wirklich aus? Und dazu kommt das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Die 30-jährige US Treasury, also die sicheren Staatsanleihen der USA, notiert bei 5,3%. Wenn man dort so eine relativ hohe Rendite fast ohne Risiko bekommt, wird man bei riskanten Aktieninvestitionen viel kritischer.
Das heißt, das Geld ist insgesamt teurer geworden und die Erwartungen an die Rendite sind gestiegen. Aber warum macht Alibaba das dann über den Aktienmarkt und nicht einfach aus dem Geld, das sie sowieso verdienen?
Und genau das ist das eigentliche Warnsignal. Die Tatsache, dass sie den Aktienmarkt um Kapital bitten, anstatt den eigenen Cashflow zu nutzen oder Anleihen auszugeben, lässt vermuten, dass ihr operatives Geschäft vielleicht gar nicht ausreicht, um die extrem ambitionierte KI-Roadmap zu finanzieren. Das ist eine Nachricht, die über die reine Verdünnung hinausgeht und ein tieferes Problem signalisieren könnte.
Das klingt nach einer ziemlich brenzligen Situation, vor allem wenn man sieht, dass in China gerade ein regelrechter Wettlauf tobt.
Absolut, der Druck ist gewaltig. Wir sehen gleichzeitig, dass IBM/MTC mit 5 Milliarden Dollar an die Börse geht und Xpeng ihre Robotiktochter mit 700 Millionen Dollar finanziert. Das gesamte chinesische Tech-Ökosystem befindet sich in einer Phase, in der massiv Kapital benötigt wird, um nicht den Anschluss zu verlieren. Alibaba muss mithalten und das treibt die Kosten in die Höhe.
Gibt es denn auch eine Gegenseite? Also Gründe, warum man trotz der Verdünnung optimistisch sein könnte? Ich meine, Alibaba ist immer noch ein Gigant.
Sicherlich. Es gibt drei Punkte, die ein Short Investment, also eine Wette auf fallende Kurse, gefährlich machen könnten. Erstens, wenn das KI- und Cloud-Segment von Alibaba plötzlich viel schneller wächst als erwartet, also zweistellige Wachstumsraten liefert, dann könnte das die Verdünnung der Aktien locker überkompensieren.
Also wenn die Pizza so schnell wächst, dass die Stücke trotz mehr Leuten am Tisch größer werden.
Exakt. Zweitens gibt es die chinesische Regierung. Die hat die KI-Entwicklung zur nationalen Priorität erklärt. Es könnten staatliche Subventionen oder riesige Aufträge kommen, die das KI-Segment massiv stützen. Dann würde die Kapitalerhöhung im Nachhinein als notwendiges Übel gesehen werden, um diese Chance zu nutzen.
Und der dritte Punkt?
Das ist ein psychologischer Effekt am Markt. Wenn die Aktie durch die schlechten Nachrichten schon sehr stark gefallen ist, kann sie ein Niveau erreichen, das so attraktiv ist, dass große institutionelle Käufer wieder einsteigen. Das könnte zu einem sogenannten Squeeze führen, bei dem die Leute, die auf fallende Kurse gesetzt haben, gezwungen sind, ihre Positionen schnell zurückzukaufen, was den Kurs dann wieder nach oben treibt.
Faszinierend. Man sieht mal wieder, dass an der Börse nichts einfach ist. Ein Investment von 10 Milliarden Dollar kann gleichzeitig eine Chance und ein riesiges Risiko sein. Aber lassen wir die Tech-Welt in Asien jetzt mal hinter uns und schauen in eine ganz andere Region. Wir kommen zu einem Thema, das geopolitisch absolut brisant ist, aber wirtschaftlich gesehen eine riesige Chance eröffnen könnte. Es geht um Syrien.
Ja, das ist eine Nachricht, die man fast übersehen könnte, die aber massive Auswirkungen hat. Die Vereinigten Staaten haben Syrien von der Liste der Terrorismusförderstaaten entfernt. Das ist ein historischer Schritt, der am 24. August 2026 offiziell wurde. US-Außenminister Marco Rubio hat das sogar als Weg zum Wohlstand bezeichnet.
Das ist ja ein krasser Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten. Wer ist denn jetzt eigentlich noch auf dieser Liste?
Nur noch Kuba, Nordkorea und der Iran. Um das einzuordnen, die Beschränkungen gegen Syrien bestanden teilweise seit 1979, eingeführt unter der Assad-Regierung. Das Land war wirtschaftlich komplett isoliert. Jetzt, unter der neuen Regierung von Ahmad al-Sharaa, ändert sich das grundlegend.
Und was bedeutet das konkret für Investoren und Firmen? Wenn man nicht mehr auf der Terrorliste steht, welche Hebel werden da eigentlich gelöst?
Es ist wie ein Damm, der bricht. Erstens werden Exportbeschränkungen aufgehoben. Das gilt für Waffen, aber viel wichtiger für uns, für sogenannte Dual-Use-Güter. Das sind Dinge, die man sowohl militärisch als auch zivil nutzen kann. Zum Beispiel bestimmte Maschinen oder Technologien, die für den Wiederaufbau einer Infrastruktur absolut essentiell sind. Zweitens werden Banküberweisungen wieder möglich. Ohne funktionierende Bankwege kann man keine internationalen Geschäfte machen. Und drittens können ausländische Investoren überhaupt erst wieder rechtssicher in das Land investieren.
Das klingt so, als würde man ein komplett neues Spielfeld eröffnen. Syrien hat ja in den letzten 10 Jahren durch den Bürgerkrieg fast alles verloren.
Genau das ist der Punkt. Wir reden hier von einem Land mit 23 Millionen Einwohnern, dessen gesamte Infrastruktur zerstört ist. Die These ist hier ganz klar. Die syrische Rekonstruktion könnte eines der größten ungenutzten Investmentthemen der nächsten 5 Jahre werden. Der Bedarf ist gigantisch. Wir reden hier von Bau, Zement, Stahl, Elektrotechnik und Logistik. In der gesamten Region gibt es kaum einen anderen Markt mit so einem massiven Nachfragepotenzial.
Aber ist das nicht auch extrem riskant? Ich meine, Syrien ist immer noch ein Land, das aus einem tiefen Konflikt kommt. Kann man da wirklich einfach so investieren?
Das ist absolut die richtige Frage. Es gibt 3 große Risikofaktoren, die man nicht ignorieren darf. Erstens, die Sicherheitslage bleibt fragil. Die neue Regierung unter al-Sharaa ist zwar da, aber ihre Stabilität ist ungewiss. Milizen oder neue Kämpfe könnten die Rekonstruktion jederzeit verzögern oder komplett zunichte machen.
Also die politische Stabilität ist noch ein großes Fragezeichen. Und was ist mit dem Geld? Die Sanktionen sind weg, aber hat Syrien überhaupt die Mittel, diese Projekte zu bezahlen?
Das ist Risiko Nummer 2. Syrien braucht erhebliche ausländische Direktinvestitionen. Aber wir sind ja in einem Umfeld, in dem die globalen Zinsen hoch sind und das Risiko für Schwellenländer oft als zu hoch eingestuft wird. Das Kapital ist also nicht automatisch da, nur weil die Liste gelöscht wurde.
Und ich nehme an, die bürokratische Hürde ist auch nicht ohne. Man kann ja nicht von heute auf morgen ein Land, das jahrzehntelang isoliert war, in einen offenen Markt verwandeln.
Exakt, das ist die regulatorische Komplexität. Es müssen neue rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, Handelsabkommen werden neu verhandelt und Bankverbindungen müssen erst mühsam wieder aufgebaut werden. Dieser Prozess ist nicht linear und kann Jahre dauern. Aber trotz dieser Gefahren ist die strategische Wende der USA ein enormer Katalysator. Es reduziert das politische Risiko für internationale Konzerne erheblich, weil sie jetzt wissen, dass sie nicht mehr gegen US-Gesetze verstoßen, wenn sie in Syrien tätig werden.
Wahnsinn, wenn man diese drei Themen heute nebeneinander legt, von den 6 Milliarden Dollar für XPeng-Roboter über die 10 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung von Alibaba bis hin zum Wiederaufbau eines ganzen Landes wie Syrien, dann sieht man, wie extrem volatil und gleichzeitig voller Chancen die Weltwirtschaft gerade ist. Das war heute ein wirklich intensiver Überblick. Vielen Dank für deine Analysen.
Sehr gerne, Tim. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin gespannt, wie sich diese Geschichten in den nächsten Monaten entwickeln.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute ein paar spannende Einblicke gewinnen und die Zusammenhänge besser verstehen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss und bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.